Meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Saal in Wieselburg, liebe Autofunkhörer, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Vortrag Fahrzeuge mit Hochvoltkomponenten in der Werkstatt. Herausforderungen und Voraussetzungen. Ich darf den ersten Vortragsblock aufrufen. Da geht es um E-Autos in der Werkstatt. Wie sieht ein sicheres Arbeitsumfeld aus? Dazu bei uns Frau Ingenieur Daniela Komerzki, Präventionsexpertin der AUVA, Landesstelle Wien. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniela Komerzki. So wie schon angekündigt wurde, ich komme von der AUVA und bin fachkundiges Organ für Maschinenbau, so zumindest ist meine Berufsbezeichnung. Ich darf in der Prävention unter anderem Kfz-Werkstätten beraten, wie sie ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen können. Was sind die Gegebenheiten vor Ort und wie kann man sich da ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen, damit man keine Unfälle hat? Ich habe vorher schon gesagt, ich komme an sich aus dem Maschinenbau. Ich darf mich bei uns um Transport kümmern, unter anderem deswegen auch die Kfz-Werkstätten und kann Ihnen vielleicht auch das eine oder andere, das ich in anderen Werkstätten schon gesehen habe, auch mitgeben. Sitze normalerweise in St. Pölten, betreue das westliche Niederösterreich und darf da die Betriebe entsprechend auch besuchen. Ich spanne Sie gar nicht auf die Folter. Das Erste, was ich Ihnen gleich einmal auch mitgebracht habe, ist, wie könnte denn so ein Arbeitsumfeld ausschauen, und möchte mich als allererstes auch ab und zu mit dem einfachsten Part noch einmal beschäftigen. Und zwar ist das auch wirklich das Arbeiten am Auto selbst. Sie sehen hinter mir abgebildet einen möglichen Hochvolt-Arbeitsplatz, und es gibt ein paar Dinge, die ich, wenn ich an Hochvoltkomponenten arbeite, die ich zusätzlich bedenken muss. Ja? Was sehen wir da? Was sind denn so Dinge hier, die man sehen kann, die anders sind oder anders sein könnten? Wir sehen eine Absperrung um das Auto. Es ist normalerweise nicht üblich, dass ich meinen Arbeitsbereich extra noch einmal absperre, wenn ich Reifen wechsle, ja? Wenn ich am Motor arbeite. Wir sehen vorne eine kleine Kiste, quasi eine Arbeitskiste, eine orangene Arbeitskiste. Die Farbe wird uns auch noch eigentlich immer wieder begleiten. Und was ich noch aufmerksam machen möchte, ist, wir sehen da einen Haken an der Wand und zusätzlich neben dem Erste-Hilfe-Koffer noch einen zusätzlichen Koffer. Ja. Also so könnte ein möglicher Hochvolt-Arbeitsplatz aussehen in der Werkstätte selbst. Die Thematik, wo man auch das erste Mal wirklich umdenkt, ist, wie wir starten. Ja. Man möchte am Hochvoltsystem arbeiten. Wie starte ich denn eigentlich? Und ich kenne das aus dem Maschinenbau ganz oft. Die Vorbereitung macht ganz oft was aus. Ja? Das heißt, wir müssen wirklich mit dem Absichern auch starten. Warum machen wir das? Wir haben eine zusätzliche Gefährdung. Das ist das Hochvoltsystem, das ist die Batterie, das ist das Zuleitungssystem dazu. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht, dass von außen jemand eingreifen kann. Sie können nicht ums ganze Auto die ganze Zeit sein. Ja? Und aus dem Grund wollen wir zuerst einmal absichern. Das heißt, wir wollen die Zündung abschalten, wir wollen eine Absperrung machen, und ich würde Ihnen aus Erfahrung empfehlen, fast einen Meter um das Auto herum, damit man auch sichtlich erkennen kann, dass am Hochvoltsystem auch gearbeitet wird. Aha. Wenn diese Vorbereitungen getroffen sind, startet man mit dem Freischalten. In der Regel, ja, ist es so, dass es ein Diagnosesystem gibt, das der Hersteller vorschreibt. Der sagt Ihnen ganz genau, wie das Gerät ausschaut, wie das Gerät zu bedienen ist. Es ist ganz oft eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dabei, wie man genau mit diesem Hochvoltsystem arbeitet. Aha. Warum sage ich in der Regel? Habe ich einen Vertragspartner, einen festen Vertragspartner, kriege ich da ganz viele Informationen. Bin ich eine freie Werkstätte, habe ich auf einmal 5 Diagnosegeräte, und die funktionieren immer meistens ein bisschen anders als das andere. Ja? Das heißt, ich brauche natürlich auch jemanden, der sich mit den entsprechenden Diagnosegeräten auskennt. Mein Nachredner wird Ihnen auch noch genaueres über die Ausbildung erzählen. Allerdings, wir brauchen HV3-Personen. Wir brauchen Personen mit einer HV3-Ausbildung. Gehe dann gleich noch mal auf ein Wort drauf ein, aber lassen Sie uns noch kurz bei der Vorgehensweise bleiben. Ja? Also, wir brauchen jemanden mit einer HV3-Ausbildung und wir wollen logischerweise den Hauptstecker ziehen. Ja? Und die sind ganz oft in Orange. Ja, das heißt, alles, was ein bisschen mit dem Hochwald dem zu tun hat, wir reden ganz, ganz oft von der Farbe Orange. Und auch hier sind die Systeme in Orange gekennzeichnet. Und auch, ich habe auch schon von den Diagnosegeräten oft gesehen, dass sie dann auch entsprechend in Orange gekennzeichnet sind. Wir wollen unbedingt gegen Wiedereinschalten sichern. Das heißt, wir haben einen Gegenstecker für das HV-System, das ich mit einem Schloss auch wirklich absichern kann. Weil ich möchte nicht, wenn ich unterm Auto liege und mich um die Batterie kümmere, dass oben wer auf die Idee kommt und sagt, da ist der Stecker ausgeschalten, schauen wir mal. Ja? Sie wollen auch den Schlüssel weg. Bitte passen Sie auf Keyless-Systeme. Auch ich darf seit ungefähr 1,5 Jahren mit einem Elektroauto fahren. Wenn ich mich an mein Auto annähere, klappt automatisch die Spiegeln aus. Das heißt, eigentlich möchte ich nicht, dass irgendwer in der Werkstatt schauen geht, wo der Schlüssel vielleicht zum Auto dazu passt, während ich selber am Auto arbeite. Ja? Das heißt, nehmen Sie die Schlüssel zum Beispiel auch in den eigenen Spind und sperren sie dort weg. Vielleicht gibt es eine Kiste, die man wirklich zusperrt, damit man da mit den Keyless-Systemen gar kein Thema hat, dass das dementsprechend noch einmal in Betrieb genommen wird. Und auch die Möglichkeit von Warnhütchen gibt es. Ja? Es gibt die Möglichkeit, dass ich mich mit einem Zettel bediene an der Absperrung, um zu sagen, Achtung, es gibt hier Arbeiten am Hochvoltsystem. Es gibt die Möglichkeit, diese Warnhütchen aufs Auto oben aufs Dach draufzustellen. Es gibt die Möglichkeit, diese Warnhütchen in den Motorraum bei geöffneter Motorhaube reinzustellen oder vorne drauf. In Wirklichkeit machen Sie darauf aufmerksam, dass es hier Arbeiten am Hochvoltsystem gibt. Ja, und haben wir das alles gemacht, ist die Thematik, dass es Kondensatoren gibt, die eben entsprechend noch einmal eine gewisse Zeit brauchen, um die Spannung abzubauen. Das heißt, ich würde Ihnen wirklich empfehlen, fast 10 Minuten zu warten, und dann mit dem Diagnosegerät diese Spannungsfreiheit festzustellen oder mit einem zweipoligen Messgerät das festzustellen, um hier Spannungsfreiheit zu haben. Wir hören das immer wieder, auch in der Praxis draußen. Das ist der Uraufwand. Da brauche ich 10 Minuten länger, damit ich diesen Ablauf da jetzt noch einmal durchgehe. Ja, allerdings ist auch das Gefährdungspotenzial ein viel höheres und die 10 Minuten sind mein Leben wert und aufgrund dessen ist dieser Ablauf dementsprechend so wichtig. Ja? Ich habe vorher schon ganz kurz von der Ausbildung gesprochen, wie gesagt, ich bleibe bei 2, 3 Worten, hoffe ich zumindest. Das, was ich Ihnen jetzt auch gezeigt habe an Hochwaldarbeitsplätzen, brauchen wir, wenn wir Arbeiten unter Spannungen vornehmen wollen. Ja? Jetzt sind bei normalen Serviceaufträgen, brauchen wir eigentlich nicht ans HV-System gehen, das heißt, da brauchen wir eigentlich niemanden, der eine dementsprechende Ausbildung hat. Ich habe vorher auch schon erzählt, ich habe selbst ein Elektroauto und bin jetzt erst vor kurzem in meine Werkstatt gefahren und sage zu denen, mein Auto lädt nicht mehr. Ja? Das heißt, da ist schon das erste Mal der Zustand der Batterie gar nicht klar. Und sobald der Zustand der Batterie unklar ist, brauchen wir einen Techniker mit einer HV3-Ausbildung. Das heißt, wir reden nicht nur von Unfallautos und da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues. Wenn ich heute einen Unfall habe, dann kommt ein Abschlepper, der mich zur nächsten Werkstatt schleppt und dann sagt, viel Spaß, macht das was damit. Ja? Der fragt doch vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig, ob sie dafür geeignet oder ausgerüstet sind oder nicht. Und dann ist der Batteriezustand unklar und dann gibt es eine Thematik, ob ich das Auto angreifen darf oder nicht. Und dafür brauche ich genau diese Systeme, die ich Ihnen vorher auch versucht habe zu zeigen. Die viel kritischere Situation, die wir aktuell in der Praxis oft sehen, ist, die Situation außerhalb der Werkstätte. In der Werkstätte kann man diese Sicherheit noch relativ einfach herstellen. Die Frage ist immer, was ist außerhalb? Aber der Herr Westermeier darf da natürlich auch danach noch über die Betriebsanlagengenehmigung reden. Die Problematik, die wir kennen bei den Elektroautos ist, fangen die Dinger jetzt auch zum Brennen oder nicht? Die Statistik zeigt uns aber auch, so wild ist es nicht. Bedenken Sie vielleicht doch nur eines, wenn heute ein LKW auf der Autobahn brennt, dann höre ich das im Verkehrsfunk, weil ich dort eine Behinderung habe. Ja? Wenn ein 15 Jahre altes E-Fahrrad in einer Scheune abbrennt, höre ich das mindestens 3 Tage in die Nachrichten. Ja? Deswegen, ja. Im Arbeitnehmerinnenschutz tun wir uns im Brandschutz relativ einfach, weil der kommt da nicht groß vor. Ja. Das heißt, wir können jetzt sagen, die Arbeitnehmer, also die Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Arbeitnehmer zu unterweisen, was sie im Ernstfall tun, ja, wie sie flüchten können, wie sie draußen sind, wie sie sich von der Gefahr entfernen. Das ist das, was die Thematik aus dem Arbeitnehmerinnenschutz ist. Aber auch da, also der Herr Westermeier wird Ihnen dann noch genauere Details und Infos dazu geben. Wie gesagt, also brandschutztechnisch sind wir im Arbeitnehmerinnenschutz mit der Information an den Mitarbeitern auch relativ schnell fertig. Es gibt noch eine Sache, und das war der Grund, warum der Kasten, den ich Ihnen im ersten Moment gezeigt habe, in der Werkstätte vorne orange ist, weil wir auch, wenn wir am Hochvoltsystem arbeiten, ein bisschen umdenken müssen im Werkzeug. Ja? Wir können nicht das identische Werkzeug nehmen, wir brauchen isolierte Werkzeuge dementsprechend. Und wir können auch nicht für alle Arbeitsschritte immer dasselbe Werkzeug nehmen. Das heißt, da habe ich auch schon in der Praxis gesehen, die haben dann oft zwei Werkzeugkisten neben sich stehen. Arbeite ich am Hochvoltsystem, arbeite ich immer mit den orangenen Dingen. Ja? Arbeite ich nicht am Hochvoltsystem, habe ich entsprechend meine normale Werkzeugkiste neben mir. Und ich habe eigentlich ein recht gutes Feedback auch von den Werkstätten bekommen, wo ich das gesehen habe, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Eine weitere Thematik, in der ich umdenke, ist bei der persönlichen Schutzausrüstung. Ja? Natürlich muss ich mich gegen diese höheren Spannungen auch entsprechend schützen. Das kann mit voll isolierten Handschuhen sein, das kann mit, die Schutzbrille selber wird mich nicht schützen, aber da kann ich zumindest gegen die Batterie selber, wenn es da zu Austretungen kommen sollte, habe ich Möglichkeiten. Je unsicherer oder je undefinierter der Zustand dieser Batterie ist, umso mehr Schutz brauche ich logischerweise. Ja. Das ist so die Standardausrüstung, wo ich sage, also das sollte man mindestens haben. Prävention beginnt dort, wo ich früher drauf komme als alle anderen so ein bisschen. Und das, was uns die Praxis aktuell auch immer wieder gezeigt hat, wäre zum Beispiel die Temperaturdetektion an den Batterien, weil über die Temperaturkurve könnte ich auch über einen Zustand schließen, rückschließen. Ich kann nicht sehen, ich kann nicht reinschauen, gar keine Frage, aber ich könnte zumindest hier über die Temperaturkurve nach dem Zustand schließen. Ich habe Ihnen den Rettungshaken vorher gezeigt, ja, weil wenn der Kollege, der am Hochvoltsystem dort steht und so eigenartig zuckt, ist es blöd, ihm an die Schulter zu fassen und sagen, geht's da eh gut? Ja? Und dafür ist der Rettungshaken auch entsprechend da, wenn sie sich nicht mehr aus der Situation selber befreien können, dass man die Möglichkeit hat, den Kollegen, die Kollegin auch aus der Situation befreien zu können. Deswegen ist er notwendig. Und auch das möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Deswegen auch der zweite Kasten. Also man sollte sich auch wirklich Gedanken machen in der Situation am Hochvoltsystem über die Rettungsmaßnahmen selbst. Ja? Wir wissen auch mittlerweile bei den Erste-Hilfe-Kursen, sie können mit Defibrillatoren arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, wenn sie in den Stromkreis kommen, dass sie ein Kammerflimmern haben, ist relativ hoch. Und die Dinge können ihnen wirklich das Leben retten. Ja? Das Wichtige ist, dass man weiß, wie man damit umgeht. Ich würde jedem empfehlen, der am Hochvoltsystem arbeitet, innerbetrieblich noch einmal eine Erste Hilfe, gar keine Ausbildung, aber zumindest einen Teilkurs zu machen und lassen Sie sich Ihren eigenen Defi erklären. Ja, der bei Ihnen im Betrieb hängt, wenn es idealerweise ist, können Sie auch noch üben dran, weil die Dinger in dem Fall wirklich Leben retten können, muss man ehrlich gestehen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, okay, aber ich habe in meiner Werkstätte doch noch einen Spezialfall, ja, bei mir ist das ein bisschen anders als bei allen anderen, haben Sie den großen Vorteil über die AVA, dass wir Ihnen wirklich vor Ort bei Ihnen im Betrieb mit Spezialisten zur Seite stehen können. Ich habe jetzt die Kollegen aus fast allen Bundesländern da noch einmal aufgezeigt. Sie können sich an Ihren eigenen Berater wenden, wenn Sie einen direkten Berater im Unternehmen haben, um da nachzufragen. Wir kommen auch gern zu Ihnen in den Betrieb. Wir schauen uns mit Ihnen Ihre eigene spezielle Thematik an und versuchen Ihnen in Ihrer eigenen Situation noch einmal zu helfen, beziehungsweise Ihnen eine Beratung zu geben, wie Sie die Systeme entsprechend umsetzen können. Und sagen Sie, die AVA, vielleicht brauche ich sie nicht unbedingt im Haus. Gibt es mittlerweile die Möglichkeit, wir haben ein neues Merkblatt, ja, E-Mobilität in Kfz-Werkstätten, da haben wir wirklich versucht, in einfachen Worten das noch einmal zusammenzufassen, was ich Ihnen gerade versucht habe, näher zu bringen. Das heißt, entweder haben Sie die Möglichkeit, das vor Ort direkt persönlich im eigenen Betrieb zu machen oder auch noch einmal entsprechend nachzulesen. Herzlichen Dank.
Frau Komerzki, besten Dank für Ihren Vortrag. Bitte nehmen Sie Platz. Den Applaus haben Sie ja schon genossen, oder? Schaffen vielleicht noch einen. Dankeschön. Wir kommen zum zweiten Vortrag. OVE-Richtlinie 19. Was ist neu? Was ist wichtig bei der Aus- und Weiterbildung im Umgang mit Fahrzeugen mit Hochvoltkomponenten? Dazu unser Spezialist André Brusens, Vorsitz der Arbeitsgruppe OVER19 und, ich darf das hoffentlich sagen, im Brotberuf technischer Leiter des ÖAMTC. Herzlich willkommen.
Dankeschön und von mir auch herzlich willkommen. Vielen Dank für die Möglichkeit, die dritte Ausgabe der Richtlinie 19 des ÖVE vorzustellen. Also um die Überschrift ein bisschen zu erklären. Der ÖVE ist der Verband für Elektrotechnik und beschäftigt sich mit der elektrotechnischen Normung. Im Prinzip das, was wir von ÖNORM kennen im Maschinenbaubereich, macht der ÖVE bei der Elektrotechnik. Die Richtlinie 19, sofern nicht bekannt, ist die Richtlinie für sicheres Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen und beschreibt die Rahmenbedingungen, auf was man aufpassen muss, damit man sich beim Arbeiten nicht wehtut. Und die dritte Ausgabe, und hier seid ihr die Ersten, die es erfahren, wurde vorige Woche vom ÖVE abgesegnet und wird vermutlich in Oktober, spätestens im November erscheinen. Das heißt, hier kann man schon einmal ein bisschen einen Einblick nehmen, was kommt Neues. So, was habe ich alles mitgebracht? Eigentlich nur drei Punkte, nämlich wozu brauche ich die Richtlinie 19? Na, da haben sich ein paar Herrschaften zusammengesetzt vielleicht, die sonst keine Beschäftigung gefunden haben und haben eine Richtlinie geschrieben, damit wir in den Betrieben ein bisschen was zum Lesen haben. Nein, so ist es nicht, sondern hier wird auf die rechtlichen und normativen Rahmenbedingungen verwiesen, zusammengefasst und verständlich gemacht, damit man hier konform arbeiten kann. Dann, welche Aus- und Weiterbildungsstufen gibt es? Und der dritte Punkt ist, ja, was ist sonst Neues in der Richtlinie? So, und die erste Frage ist natürlich, wozu brauche ich diese Richtlinie 19? Wir haben schon gesagt, viele Rahmenbedingungen sind drinnen zusammengefasst. Sie basiert auf, glaube ich, 15 oder 16 Gesetzen und Normen, die hier auszugsweise erklärt werden. Nämlich das, was wir brauchen und richtet sich im Prinzip an alle, die mit Elektrofahrzeugen zu tun haben. Das sind die Verantwortlichen einerseits, also die Geschäftsinhaber, Geschäftsführer, Betreiber von Werkstätten. Es geht natürlich auch an die handelnden Personen, also die tatsächlich an diesen Fahrzeugen arbeiten. Wem auch immer es sonst interessiert, wer vielleicht für Annahme oder Organisation der Arbeit durchaus auch wichtig, Bescheid zu wissen, auf was aufzupassen ist und auch für die irgendwo in dem Bereich unterstützen, bis zum Reinigungspersonal hin, weil das muss auch wissen, wenn da hinten in der Ecke irgendwo eine offene Batterie steht, die sollte ich nicht abstauben. Und es umfasst, wie schon vorher gesagt, die Regeln des Arbeitnehmerinnenschutzes, es umfasst die Regeln der Technik und die Regeln der Arbeitssicherheit und erklärt diese. Damit kann man sich jetzt die Frage stellen, brauche ich es jetzt wirklich oder nicht? Muss ich mich danach richten? Muss ich das lesen? Nein, muss man nicht. Ist eine Norm. Kein Gesetz. Das heißt, wenn Sie es besser wissen, dann machen Sie es besser. Anderenfalls kann man es heranziehen natürlich. Es basiert am gültigen Recht und leichter kommt man an diese Informationen in der zusammengefassten Form nicht heran. Somit kann man jetzt einmal die Empfehlung geben, die Richtlinie 19 ist anzuwenden. Damit kommen wir auch schon zu den Ausbildungsstufen. Und bei den Ausbildungsstufen haben wir mittlerweile eine ganze Menge davon. Basierend, also wir haben es vorher in der Auflistung ja schon gesehen, beginnend mit der Ausbildungsstufe 0. Die Ausbildungsstufe 0 wurde im Jahr 2021 eingeführt, richtet sich insbesondere an Menschen, die mit Elektrofahrzeugen umgehen, aber nicht in diesen Arbeiten. Das könnte der Buschauffeur sein bei den Wiener Linien, der vielleicht das Scheibenwasser beim Elektrobus nachfüllen muss. Das kann, wie wir vorher schon gesagt haben, das Reinigungspersonal in der Werkstatt sein. Das kann aber genauso gut der Hödelmeier, der Elektroautos transportiert, sein. Das heißt, diese Personen müssen natürlich auch Bescheid wissen, womit sie arbeiten und auf was sie hier aufzupassen haben. Als Ausbildung ist es jetzt natürlich keine wirkliche Raketenwissenschaft. Also es ist eine kurze Erklärung, soll es 20 Minuten dauern, eine Stunde, wenn man sich Zeit nimmt. Also in dem Umfang kann man sich das ungefähr vorstellen. So, dann kommen wir zu Stufe 1 und die Stufe 1 ist für uns in den Betrieben schon einmal sehr wichtig, damit wir überhaupt an diese Fahrzeuge herangehen dürfen. Das heißt, mit der Stufe 1 darf man alle Arbeiten am Fahrzeug machen, die nicht in Berührung sind mit dem Hochvoltsystem. Das heißt, ich kann Räder wechseln, ich kann Bremsen wechseln, ich kann Öl wechseln, was auch immer. In Wirklichkeit könnte man auch über Karosserie oder Lackarbeiten sprechen, solange man da nicht in die Nähe, in die unmittelbare Berührung mit dem Hochvoltsystem kommen. Ist vom Umfang her wie eine bessere Unterweisung zu sehen. Unterweisungen müssen wir für alle möglichen Geräte und Einrichtungen im Betrieb machen und natürlich auch hier beim Umgang mit dem Elektrofahrzeug. Darauf aufbauend haben wir die Stufe 2. Die Stufe 2 umfasst auch schon das Arbeiten am Hochvoltsystem. Das heißt, ich darf hier das Ganze deaktivieren. Ich muss natürlich die Spannungsfreiheit nachweisen und in weiterer Folge kann ich dann ganz normal an diesem Hochvoltsystem arbeiten, in dem Bereich, wo keine Spannung mehr anliegt. Ist schon eine länger dauernde Ausbildung. Man sollte hier auf jeden Fall über die ganzen Grundlagen Bescheid wissen. Man sollte wissen, wie die Sicherheitssysteme funktionieren, wie die Systeme insgesamt aufgebaut sind. Und diese Ausbildung schließt auch mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung ab. So, dann haben wir die Stufe 3. Und die Stufe 3, da geht es sozusagen schon vollumfänglich ums ganze Fahrzeug. Das heißt, wir können Arbeiten unter Spannung durchführen. Was wären das für Arbeiten? Im Prinzip eine Batteriereparatur. Alles andere werden wir nicht unter Spannung machen. Und baut auf der Stufe 2 wieder auf. Umfasst dann natürlich viel mehr Sicherheitsregeln und eben auch Übungen an der Batterie und schließt wieder mit einer Prüfung schriftlich und praktisch ab. So, jetzt kommt der erste neue Punkt aus der kommenden Richtlinie, nämlich eine Weiterbildung. Die haben wir bis dato nicht beschrieben gehabt, aber die ist aus Sicht der Elektrotechnik-Schutzverordnung für Arbeiten unter Spannung vorgesehen. Das heißt, auch der Elektriker muss sich regelmäßig weiterbilden, wenn er unter Spannung arbeitet. Und das gilt dann natürlich sinngemäß auch für uns in der Werkstatt. Das heißt, das wurde jetzt ergänzt und das ist die erste Ausbildung, die man auch zeitlich beschrieben hat. Bei den anderen Ausbildungsthemen haben wir uns darauf verständigt, dass es wichtig ist, dass die Inhalte vermittelt und auch überprüft werden, dass sie verstanden worden sind. Das heißt, der Erfolg der Schulung ist durch die Prüfung gegeben, nicht durch die Dauer, wie lange man drin gesessen ist. Bei dieser Weiterbildung hat man einen Tag vorgesehen und die Inhalte der Ausbildung oder dieser Weiterbildung sind insbesondere Sicherheitsthemen. Das heißt, dass man immer wieder wiederholt, auf was muss man aufpassen, wie passt man richtig drauf auf und natürlich ein bisschen der Ausblick zu technischen Neuerungen. Ist in heutiger Zeit sicher noch notwendig, als die Fahrzeuge natürlich nicht so häufig sind und man damit vielleicht nicht täglich in Berührung kommt, sollte diese Praxis, die man sonst aus dem Berufsalltag hat, eben schulisch auch noch einmal wiederholt werden. So, und die letzte Stufe, die wir haben, ist die HVA. Der haben wir keine Nummer vergeben, sondern einen Buchstaben, weil sie auf den Abschleppdienst abzielt. Und warum haben wir den Abschleppdienst gesondert behandelt? Weil im Regelfall im Abschleppfahrzeug oder sehr oft im Abschleppfahrzeug jetzt nicht unbedingt ausgebildetes technisches Personal drinnen sitzt, sondern das kann einmal ein Student sein oder ein Landwirt oder ein Konditor. Und die kommen dann mit den gefährlichsten Situationen Kontakt, nämlich da, wo das Fahrzeug beschädigt ist, wo vielleicht die Kabel heraushängen, wo vielleicht die Batterie eingedrückt ist. Und haben jetzt nicht dieses Verständnis von der Technik wie jemand, der in der Kfz-Technik bereits ausgebildet war. Das heißt, hier eine wirklich fokussierte Schulung auf die Gefahren des havarierten Fahrzeugs und auf die Sicherheitsmaßnahmen in dem Bereich, damit wir hier eben auch die Fahrzeuge sicher von der Straße und in die Werkstätten bringen. Ja, was haben wir sonst Neues? Diese Überarbeitung, nachdem 2021 ja schon eine Version herausgekommen ist, war jetzt nicht allzu groß. Das eine Thema, das wir schon erwähnt haben, ist die regelmäßige Weiterbildung für die HV3-Stufe. Ansonsten haben wir einige Präzisierungen vorgenommen, wie zum Beispiel Umgang mit gefährlichen Arbeiten. Da ist in der Vorversion drinnen gestanden, naja, sollte man schon aufpassen, zu zweit arbeiten wäre sinnvoll. Und hier haben wir jetzt festgelegt, gefährliche Arbeiten sind zu vermeiden. Was gefährlich ist, dann greife ich doch nicht hin, ne? Das ist ja klar. Das heißt, was macht man, wenn eine Arbeit gefährlich ist? Wir beseitigen zuerst diese Gefahr, die davon ausgeht, und dann arbeiten wir in aller Ruhe und sicher. Das heißt, hier ist zu überlegen, wie kann man die Spannung so weit wegbekommen, damit gefahrlos arbeiten möglich ist. Das Thema zu zweit arbeiten haben wir auch lange diskutiert. Wir haben es nicht ganz herausgenommen, aber zu zweit arbeiten meint jetzt nicht so, wie wenn ein Elektriker ins Trafohäuschen hineingeht, wo links und rechts Schalter und Kabel hängen, lauter offene Kontakte, wo dann der Zweite beim zu zweit arbeiten mit einem Haken dasteht, eingehängt und im Fall des Falles sofort rauszieht. Das wird in der Werkstatt nicht möglich, nicht sinnvoll und auch nicht notwendig sein. Das heißt, zu zweit arbeiten meint in diesem Zusammenhang, es sollte, wenn es tatsächlich so ist, dass man an der offenen Batterie arbeitet und irgendwo schon noch offene Kontakte auch zu sehen sind, jemand zweiter zumindest im Raum ist, wenn was passiert, um eine Rettungskette in Gang zu setzen. Dann haben wir uns das Thema Kennzeichen nochmal vorgenommen und hier tatsächlich auch Vorschläge gemacht, wie so eine Kennzeichnung ausschauen kann, damit es klar ist, in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet. Das heißt, dass man weiß, es wird gearbeitet, es ist aber alles deaktiviert, somit man muss sich nicht fürchten, wenn man vorbeigeht. Oder wenn man sagt, es ist noch aktiv, damit man auch klar erkennt, hier besteht eine Gefahr. So, dann haben wir das Thema präzisiert, wie stellen wir die Spannungsfreiheit richtig fest, wenn wir so ein Fahrzeug deaktivieren. Es ist nicht falsch drinnen gestanden, aber vielleicht nicht genau genug. Und da haben wir das Thema allbrüllig und allseitig nochmal erklärt. Allbrüllig meint plus zu minus, plus zu Karosserie, minus zu Karosserie, falls es irgendwo einen Fehler im System gibt und irgendeiner dieser Kontakte an Karosserie ansteht. Und allseitig meint, nicht nur Richtung Batterie, sondern wie wir vorher schon gehört haben, auch Richtung Inverter, wo die Zwischenkreiskondensatoren durchaus noch eine gefährliche Spannung beinhalten können. Das heißt, dass wir auch wissen, es ist auf beiden Seiten spannungsfrei. Weiters ist ein neuer Anhang dazugekommen, den Anhang G, als informativer Anhang, also der ist jetzt nicht unmittelbar so bindend, sondern soll unterstützen, nämlich wie stelle ich sicher, dass mein Arbeitsplatz richtig aufgestellt ist, dass die Personen richtig unterwiesen sind, dass die Arbeitsabläufe richtig passen, dass alles vorhanden ist, was ich brauche, um sicher zu arbeiten. Für Arbeiten unter Spannung, muss man dazu sagen. Und im Wesentlichen entspricht das dann einer Arbeitsplatzevaluierung, die ich ja sowieso durchführen muss. Das heißt, hier versuchen wir auch zu unterstützen. Einen neuen Punkt haben wir noch, das ist der Abstellplatz. Den haben wir vorher auch kurz gesehen. Hier haben wir einen 3D gemacht. Den haben wir nochmal etwas unpräziser gestaltet. Warum? Das eine ist natürlich, das Fahrzeug sollte so stehen, dass keine anderen Gebäude, Fahrzeuge oder sonstigen Einrichtungen Feuer fangen. Wir wissen aber nicht wirklich, wie weit schlagen denn die Flammen von so einem Fahrzeug. Dann kann man leicht verweisen auf die Herstellervorschriften, das tun wir auch. Und die Herstellervorschriften reichen von 3 Meter bis 10 Meter Abstand. Und das ist das einzig Sichere, was man hier anwenden kann. Andererseits würde ich jetzt alle Hoffnungen zerstören. Egal ob 3 Meter Abstand in jeder Richtung oder 10 Meter Abstand in jeder Richtung vom Fahrzeug. Ich glaube, so einen großen Platz haben die wenigsten zur Verfügung. Das heißt, eigentlich sind diese ganzen Abstandsregeln kaum anwendbar. Und wenn wir zukünftig havarierte Elektrofahrzeuge behandeln möchten, dann werden wir um bauliche Maßnahmen nicht herumkommen. Damit sparen wir zumindest den Platz ein, den wir für den Abstand hier brauchen. Ja, und das Ziel der Richtlinie 19 ist es, rechtskonform und sicher in allen Bereichen der Elektromobilität zu arbeiten. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
Herr Brosens, bleiben Sie bitte bei mir, weil ich wünsche mir jetzt was, um Gleichstand herzustellen. Wenn der Herr Brosens zu seinem Sessel geht, bitte noch einen Applaus. Dankeschön. So, wir kommen jetzt zum dritten Vortragsblock. Und zwar geht es ums Thema: Ich will Fahrzeuge mit HV-Komponenten servicieren und reparieren. Ist eine Adaption der Betriebsanlage notwendig? Fragezeichen. Voraussetzungen, Tätigkeiten und die Folgen. Dazu begrüße ich auf der Bühne Herrn Andreas Westermeier von der Bundesinnung der Fahrzeugtechnik.
Vielen Dank. Wir haben jetzt sehr viel über das Interne gehört. Wir haben viel gehört über den Schutz der Mitarbeiter, Schutz der Mitarbeiterinnen. Wie gehe ich innerhalb des Betriebes mit dem Thema Hochvoltkomponenten vor? Warum haben wir den Titel Hochvoltkomponenten gewählt, ja? Und nicht das Wort Elektroauto? Dazu möchte ich dann ein bisschen in die Geschichte gehen, weil irgendwann einmal hat ein Bundeskanzler vor vielen Jahrhunderten gesagt, lerne Geschichte. Da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Schlussendlich, wir haben neue Gefahren. Neue Gefahren gilt es zu beurteilen. Ob die Gefahr jetzt grundsätzlich neu ist, ist was anderes, aber in unserem Betrieb ist sie neu. Und wenn wir uns das genau anschauen, müssen wir uns auch die Frage stellen, ja, muss ich meine Betriebsanlage erneuern? Für was gilt denn eine Betriebsanlagengenehmigung? Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben vor betriebsintern gesprochen. Aber es gibt ja noch andere Menschen. Es gibt Nachbarn. Es gibt Kunden. Es gibt Tiere. Ja? Auch hier gilt es, hier einen Schutz vor Gefährdungen vorzunehmen. Deswegen muss man sich einfach mal überlegen, so, habe ich überhaupt eine neue Gefährdung in meinem Betrieb? Ja oder nein? Wenn ja, was muss ich tun? Wie gesagt, wir lernen ein bisschen Geschichte. Ich mache auch ein bisschen Marktüberblick. Was heißt Fahrzeuge mit Hochvoltkomponenten? Das ist nämlich gar nicht so unspannend, weil viele von Ihnen sagen vielleicht, oh ja, Elektroauto, Hybridauto, brauche ich nicht, kommt nicht. Die Diskussionen kennen wir alle. Ich zeige Ihnen ein bisschen was dazu. Ich sage Ihnen auch ein bisschen was über die geschichtliche Entwicklung, über die technische Entwicklung, das Thema Brandgefahr. Wir haben das heute schon gehört. Alles brennt, alles ist böse. Ja. Meistens fängt es mit T an. Ne? Und gehe dann über in die Rechtsgrundlage. Was für eine Rechtsgrundlage haben wir zum Thema Betriebsanlagengenehmigung? Was ist für uns relevant, damit wir das betrachten? Ich möchte dann zwei Kernfragen stellen und ein kurzes Fazit geben. Leider Gottes nicht immer eine Antwort, muss man auch fairerweise sagen. So, gehen wir kurz in die Geschichte hinein. Die Geschichte ist ganz spannend. Es gab einmal einen gewissen Herrn Planté, François Planté, na Gustave Planté aus Frankreich. Ja. 1859 hatte der nämlich den wiederaufladbaren Bleiakku erfunden. 1859. Haben wir eine neue Gefahr? Na, sie ist so alt wie das Auto eigentlich selber. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter geht in die Geschichte und dann 1880 schaut, Mobilität, die mechanische Mobilität kommt. Was haben wir da gehabt? Keine Verbrenner. Wir haben die Elektrofahrzeuge gehabt. Dieses Fahrzeug, Technisches Museum Wien, eine österreichische Erfindung, Ferdinand Porsche, vom K&K-Hoflieferanten Lohner, wurde 1900 bei der Pariser Weltausstellung vorgestellt. Das erste mehr oder weniger serienmäßige Elektromobil, 50 km/h, 50 Kilometer Reichweite. Also für die damalige Zeit schon ganz ordentlich. Ein Pferd hat es nicht zusammengebracht. Und wenn man dann weiter in die Geschichte geht, ja, auch die Familie Porsche entwickelt, hat für im Jahre 1980 für die österreichische Post eigentlich Hybridfahrzeuge entwickelt. In Wahrheit nicht Hybridfahrzeuge, sondern mit Range Extender. Kleiner Motor, puffert Strom in ihre Batterie hinein und die Paketzustellung ist mehr oder weniger elektrisch gefahren. Ja? 200 Stück hatte die österreichische Post davon. Also man sieht schon, es ist da was vorangegangen. Ja? Elektromobilität gab es immer schon. Wenn wir uns zurückschauen, 1900, die Statistik der US, die US-Statistik der Fahrzeugzulassungen, ja? 38% waren elektrisch, 22% hatten einen Verbrenner. Der Rest? Dampf. Gibt es leider nicht mehr. Wenn wir dann weiter in die Zukunft reinschauen, was ist dann passiert in den 90er Jahren? Ja, da haben dann die Hersteller wirklich probiert, mit Fahrzeugen zu kommen. Ja, wir sehen diesen Renault 5. Ja. Renault hatte probiert, in den 1990er Jahren mit den R5 elektrisch auf den Markt zu gehen. Sie wollten 50.000 Fahrzeuge verkaufen, 10.000 sind es geworden, haben ihn eingestampft. Seit neuestem gibt es ihn wieder, diesen R5 Electri oder irgendwie so heißt er, habe ich gestern in Natura gesehen. Hat drinnen einen Screen wie eine Playstation, also alle unsere Kids haben Freude damit. Wir haben seit 1997 den Prius auf dem Markt. Ja? Das sind 30 Jahre, seit 30 Jahren fährt der Prius. Ist jetzt in fünfter, sechster Generation. Ja? Also bitte, wir haben Hochvoltkomponenten, diese neuen Gefahren, eigentlich schon seit 30 Jahren in den Werkstätten. Wir alle erinnern uns an den Kurzzeit-Norweger, Think hieß der. Wir erinnern uns an den Mitsubishi AEMIF. Er hat nicht gemieft, weil er elektrisch war. Auch mit E.ON rausgekommen. Citroën hat ihn auch rausgebracht und so weiter. Also wir haben relativ immer schon Elektrofahrzeuge oder Fahrzeuge mit Hochvoltkomponenten auf der Straße gehabt. Das muss uns bewusst sein. Und wenn wir uns die Zulassungsstatistik anschauen, lässt sich feststellen, dass wir in dem Jahre 2019 ungefähr 1,6% Marktanteil an Fahrzeugen mit Hochvoltkomponenten auf den Straßen hatten. Wenn Sie da als Werkstatt sagen, ist nicht mein Thema, ist verständlich. Schauen Sie 5 Jahre später, 7,88%. Und die Tendenzen, die wir aus den Zulassungsstatistiken sehen, ist stark steigend. Nicht unbedingt reine Elektrofahrzeuge, aber die Hybridfahrzeuge steigen. Ja? Nur zum Vergleich, wie schaut der europäische Markt aus? Ich habe mir gestern die Zahlen von Europa geholt. Da haben wir 6,15 durchschnittlich, muss man auch ungefähr sagen. Jetzt werden Sie natürlich sagen, kommt der bei mir in die Karosseriewerkstatt? dann schauen wir mal bitte kurz in die Reparatur- und die Schadensfallstatistik des Versicherungsverbandes. Der Versicherungsverband hat im Jahre 2023, man möge mir den Tippfehler entschuldigen, insgesamt 1,4 Millionen Leistungsfälle. Ja, das heißt Versicherungsleistung, weil Schaden am Fahrzeug. Ja, das kann sein von kleinen Steinschlag in der Windschutzscheibe, das kann ein Hagelschaden sein, bis hin zu einem Totalschaden, wirtschaftlichen oder auch technischen Totalschaden. Aber wenn wir uns jetzt die 7,88% anschauen und das umrechnen auf die 1,4 Millionen Leistungsfälle, würde theoretisch ein Wert rauskommen von 112.000 verunfallten Fahrzeugen mit Hochvoltkomponenten. Schauen wir uns das an auf unsere 8.800, sprich in Wahrheit 6.000 wirklich aktiven Betriebe, kommt da schon ein bisschen was zusammen. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Fahrzeug bei Ihnen in die Werkstatt aufschlagen könnte, steigt von Jahr zu Jahr. Das muss uns einfach bewusst sein. Und Sie können jetzt natürlich sagen, nein, will ich nicht. Aber in der Luxussituation bin ich nicht, dass ich Aufträge ablehne. Das müssen Sie für sich selber entscheiden. Gehen wir kurz in die technische Entwicklung. Wir haben es immer wieder gehört. Ich möchte es nur ganz kurz anstreifen, das Thema Brandgefahr. Ich habe Ihnen vorher den Norweger gezeigt, diesen Think. Der ist damals noch mit einer, die Techniker werden mich korrigieren, mit einer Nickel-Cadmium-Batterie gefahren. So, die sind mit einer Nickel-Cadmium-Batterie gefahren. So, aktuell haben wir Lithium-Ionen. Was ist das Problem bei Lithium-Ionen? Ja, wenn der Kasten einen Riss kriegt, dann könnte das innen so eine thermische, wie heißt das, Runaway geben, genau. Also eine Kettenreaktion von Hitze. Das heißt, das Ding fängt an zu brennen. Aber es fängt nicht gleich an zu brennen, ist ja kein Benzin, sondern das entwickelt langsam Hitze. Wir haben es vorher vom Kollegen Brosens gehört, Abschlepper und so weiter und so fort. Da ist unter anderem auch bei diesen Abschleppern unten ein Temperatursensor. Das heißt, wenn irgendwo die Temperatur ansteigt, habe ich genug Zeit, dorthin zu gehen, 72 Stunden, und da irgendwie Maßnahmen zu treffen. Ja? Also die Brandgefahr ist nicht jetzt gleich, sondern das ist langsam, entwickelt sich langsam. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt die Magnesium-Ionen-Batterie, die gerade in Testung ist. Wir haben die Feststoffzellen-Batterie, die gerade in Testung ist und. Die Technologie rennt weiter, Gott sei Dank, ja, dass die Technologie weiter rennt und sich nicht einschränken lässt. Ja. Und wir haben neue Batterien, die nicht mehr so brandgefährdet sind. Nur wir wissen ja nicht, was bei uns in die Werkstatt reinkommt, muss man auch fairerweise sagen. Und die Frau Komerzki hat es angesprochen. Wir haben Studien aus den USA und aus der Schweiz. Wie oft brennt ein Elektrofahrzeug? Wie oft brennt ein Fahrzeug mit Verbrenner? Große Frage. Wie berechne ich das? Na, auf die Kilometerleistung. Das haben die gemacht. Sind auf die gleiche Zahl gekommen. Pro 1 Milliarde Kilometer stehen 93 Verbrenner in Flammen. Aber nur 3 bis 4 Fahrzeuge mit Hochvoltkomponente. Also, so viel zum Thema Brandgefahr. Aber Brandgefahr besteht. Es ist eine Gefährdung. Es ist da. Man muss es ernst nehmen. Ja? Und kann verheerende Folgen haben. Und zwar nicht nur für Sie als Chef, als Chefin, nicht nur für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für die Nachbarn, die drüber wohnen, die rundherum sind, ihre Geschäfte haben oder wie auch immer. Deswegen ist eine Betriebsanlagengenehmigung so wichtig. Es geht nicht nur um mich und meine Mitarbeiter, sondern auch um mein Umfeld. Und jeder Brand, egal ob vom Verbrenner oder vom Elektrofahrzeug, ist gefährlich, ist eine Tragödie. Deswegen komme ich mal kurz in die Rechtsgrundlage. Da gibt es 2 Dinge, die sind ganz wichtig. Einmal das Grundlegende, die sogenannte Gewerbeordnung, die beschreibt die Betriebsanlagengenehmigung. Wir können es hier wunderbar sehen, in § 74 Absatz 2 steht drinnen, gewerbliche Betriebsanlagen, also Ihre Werkstatt, dürfen nur mit Genehmigung der Behörde errichtet und betrieben werden, von Maschinen, bla bla bla, wegen ihrer Betriebsweise, wegen ihrer Ausstattung und sonst, die dafür geeignet sind. So, klingt relativ. Ja. Darunter gibt es dann eine Liste, was da alles passieren muss oder unter was das alles fällt. Aber es gibt dann noch einen zweiten Paragraphen in 81 Absatz 1. Wenn 74 plötzlich anders ist, also wenn das unter Gefahr besteht, dass das nicht mehr so gleich ist, dann muss ich evaluieren und eventuell eine Genehmigung nachholen. Das heißt, wenn ich eine neue Gefährdung habe, muss ich schauen, habe ich eine neue Gefährdung? ist es gefährlich für mich? Könnte das für den Nachbarn, für das Gewässer, für die Tiere, für die Kunden, Mitarbeiter gefährlich sein? Muss ich mir das nochmal anschauen lassen? So, ich muss es bei der Behörde anzeigen, anmelden, Verfahren einleiten. So, und welche Gefährdungen geht es hier? Ganz klar um die Gefährdung der Mitarbeiter, Betreiber, Nachbarn, Kunden. Der dinglichen Rechte des Nachbarn, was heißt das? Wenn es brennt, ja, dann brennt ihm seine Hütte mit. Ja. Belästigung durch Geruch, Lärm, Rauch, Staub, Erschütterung in anderer Weise. Das heißt, wenn da plötzlich ein Fahrzeug, was bei Elektroauto macht keinen Lärm, ne? Das ist ja blöd, macht auch keinen Rauch und auch keinen Geruch. Ja, aber es kann trotzdem brennen. Ja? Die Brandgefahr ist nach wie vor das Thema. Ja? Und nachteilige Einwirkung auf Beschaffenheit der Gewässer. So, jetzt kennen wir das Thema, kühle doch bitte den Akku. Wer gibt es da unterschiedliche Systeme wie Plastiksack drunter, Plastiksack drauf, Container hin und her. Was habe ich dann? Kontaminiertes Wasser. So, es könnte eine Gefährdung des Wassers sein. So, es gibt aber noch ein wunderbares Gesetz in Österreich, das nennt sich Bundesverfassung. Ja, irgendein Präsident von uns hat einmal gesagt, die ist schön, sie ist wirklich schön. Vor allem, wenn man es mit anderen Verfassungen anschaut. Da haben wir ganz am Anfang verschiedene Artikel drinnen, wo ganz klar beschrieben ist, wer hat welche Kompetenzen. Finanzwesen ist Bundesrecht. Kennen wir. Es gibt ein Finanzamt, in Wahrheit. Zusammen mit vielen Filialen, aber es gibt ein Finanzamt. Ja? Und da gibt es so ganz klare Beschreibungen. Und dann kommt plötzlich der Artikel 15, wo drinnen steht in der Bundesverfassung, soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung der Gesetzgebung oder der Vollziehung des Bundes übertragen ist, verbleibt sie selbstständiger Wirkungsbereich den Bundesländern. Das heißt, alles, was nicht in der Bundesverfassung klar dem Bund zugewiesen ist, ist Landessache. Führt zu ganz skurrilen Dingen. Forstwirtschaft, Landessache. Mein Lieblingsthema, Jugendschutzgesetz. Was heißt es, wenn am Semmering zum Beispiel ein Youngster von Niederösterreich nach in die Steiermark geht, darf der Youngster 2 Stunden länger weggehen am Abend. Ne? So skurril ist es. Genauso auch die Bauordnung. Jetzt werden Sie mich gleich steinigen und korrigieren. Es gibt in Österreich 10 Bauordnungen bei 9 Bundesländern. Österreich schafft's. Warum ist es so? Salzburg Stadt hat eine eigene Bauordnung. Und da stehen so unterschiedliche Dinge drinnen. Ich darf was bauen, muss das anzeigen. Ich darf was bauen, ohne dass ich was tue. Ich kann was bauen, muss allerdings ein Verfahren einleiten. So unterschiedlich sind die Bauordnungen. Und so ist auch unter anderem das Feuerwehrrecht Landessache. Da steht zum Beispiel in einem Feuerwehrrecht eines Bundeslandes drinnen, der Abstand zu einem brandgefährdenden Punkt muss 6 Meter sein. Damit sind wir wieder bei dem Abstellplatz, was da Andi Brosens und die Frau Kommerzke beschrieben hat. In einem anderen Bundesland ist es plötzlich 3 Meter. So. Und das führt zu relativ skurrilen Dingen, die uns vor Voraussetzungen gestellt hat, die wir eigentlich nicht beantworten können. Was muss ich tun? Kann ich nicht sagen, weil es ist in Wahrheit Landessache. Aber Sie müssen sich 2 Fragen stellen. Grundsätzlich, bevor Sie überhaupt darüber nachdenken, ob Sie das machen wollen. Wo steht denn mein Unternehmen überhaupt? Ja? Bin ich in einer Stadt drinnen, wo mitten rundherum Wohnhäuser sind, wo Verkehr ist, wahrscheinlich noch eine verkehrsbeschränkte, wie nennt sich das, Fußgängerzone zum Beispiel und so weiter. Ist eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ich mitten am Land bin. Also diese Frage müssen Sie stellen. Also welche potenziellen Rechtsetzungen aus dem Landesrecht treffen auf mich zu? Diese Frage müssen Sie sich stellen. Ja? Weil hier kann zum Beispiel kein Fußgänger sein, aber da hinten könnte irgendwie ein Bacherl sein, dass er plötzlich dann irgendwie kontaminiertes Wasser bekommt. Die zweite Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, was will ich denn überhaupt tun? Wir haben jetzt gehört über die Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, HV1, HV2, HV3, HVA. Wir haben gehört, wie eine Werkstatt ausgestattet werden muss, wenn ich welche Tätigkeiten mache. Sie für sich selber müssen entscheiden, okay, dieser Markt ist für mich potenziell interessant. Was will ich in meinem ersten Schritt tun? Was will ich in meinem zweiten Schritt tun? Oder will ich die Finger überhaupt davon weglassen? Aber wir haben hier 4 verschiedene Tätigkeitsfelder beschrieben. Andi wird mich hier gleich schimpfen. Sie machen keinen Eingriff in das Antriebssystem. Das heißt, sie machen einen Scheibenwischerwechsel, sie machen einen Reifenwechsel, sie Windschutzscheibenwechsel von mir aus. Sie machen vielleicht ein bisschen Spot-Repair, ein bisschen Dellen drucken, Kratzer auspolieren, ein Pickel oder sonst was. Das ist eine ganz normale Tätigkeit, HV1, HV2, würde ich eher sagen HV2, Ausbildung reicht. Haben Sie keine neue Gefährdung, ja, weil hier nichts brennen kann. Zweites ist ein potenziell nicht eigensicheres Fahrzeug. Ja, der kommt zu Ihnen. Sie sehen, dass der unten ein Tätschen hat. Ja, der ist irgendwo bei einer Gehsteigkante aufgefahren. Ne? Da könnte vielleicht der Akku-Pack, sage ich jetzt mal, beschädigt sein. Könnte. Oder Sie kriegen eine klassische Havarie rein. Ja? Also nicht Hagelschaden-Havarie, sondern schon Crash-Batterie, wo einfach die Batterie beschädigt sein könnte oder das Ladesystem beschädigt sein könnte. Oder der Steckzapfen, wo Sie dann den Stecker reinstecken. Also dann brauchen Sie schon ein Auge dafür oder Ihr Reparaturannehmer braucht ein Auge dafür, ist gefährlich oder nicht. Wollen Sie das machen, haben Sie plötzlich eine ganz andere Gefährdung, als wenn Sie nur das Pickel machen. Ja? Das heißt, andere Gefahrensituation. Und wenn Sie ganz mutig sind, machen Sie Zellentausch, machen Sie Modultausch. Klammer auf, die Rechtsetzung lässt uns das zu. Es gibt die europäische Rechtsetzung zur Erneuerung von Batterien. Ja, da dürfen wir das. Ja, auch nicht autorisierte Autohäuser dürfen das. Ist wieder eine komplett andere Gefährdung. Da brauche ich plötzlich einen HV-Arbeitsplatz, einen komplett abgesicherten HV-Arbeitsplatz, der wahrscheinlich am besten in einem eigenen Raum ist. Ja, Sie brauchen eine eigene Hebebühne, wo Sie die Batterie runterlassen können und. Ist wieder eine komplett andere Situation. Zu guter Letzt, Betrieb einer Ladestation, AC-DC ist das eine Thema. Schafft es der Energieanbieter überhaupt? Ist nochmal was anderes. Das ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Ja? Aber das müssen Sie sich sowieso bewilligen lassen. Eventuell auch mit einer neuen Baugenehmigung. Ja? So, Sie müssen sich also entscheiden, in welchen diesen vier Positionen will ich mich mal bewegen und wo steht mein Betrieb? Und daraus können wir dann ein kurzes Fazit ziehen und sagen, okay, habe ich eine anzeigungspflichtige Änderung in meinem Betrieb, ja oder nein? Wir können es nur im Einzelfall beurteilen. Aber Sie müssen es auf jeden Fall schauen, was will ich tun und wo stehe ich? Und wenn Sie sich da jetzt nicht ganz sicher sind, vor allem welche Rechtsmaterien das betrifft, das können Sie nicht wissen, ich weiß es auch nicht und ich habe das doch studiert, gingen Sie einfach in Ihre Landeskammer. Also unsere Kollegen in den Landeskammern, die für Betriebsanlagen zuständig sind, Betriebsanlagengenehmigung zuständig sind, haben von uns ein wunderbares Dokument bekommen. In diesem Dokument steht drinnen, was wir tun, was sind diese Tätigkeitsfelder und welche Rechtsmaterien könnte es betreffen. Ja? Das heißt, die können Sie beraten und sagen, so, okay, wenn du das tun willst, du dort stehst, dann muss man da was ändern, dann musst du das tun. Ja? Unsere Kollegen in den Landeskammern, die kennen die Behörden, die kennen diese Leute, die Betriebsanlagengenehmigungen ausstellen. Wir haben es vermieden, muss ich auch ganz klar zu sagen, sich dies direkt den Behörden zu schicken. Warum? Weil die Behörden sich schützen müssen, die haben eine Amtshaftung. Das ist teilweise für die gefährlich. Uns liegen Fälle vor, die sind mehr als grausam. Ja? Da sind Vorschriften gemacht worden, weil der oder die zuständige Sachbearbeiterin, muss man schön gendern, einfach die Panik gekriegt hat, weil sie einfach die Materie nicht kennt. Können sie auch nicht. Sie können nicht alle 150, 200 Branchen kennen. Deswegen haben wir unsere Kollegen in den Landeskammern informiert, zögern Sie nicht, rufen Sie dort an und sagen, ich habe was vor, können wir uns beraten. Und ich bin auch überzeugt, dass unsere Kollegen von der AVA hier zur Verfügung stehen. Wir vom ÖVE, ÖMTC wird jetzt nicht unbedingt unsere Betriebe beraten, aber wenn Sie einen Andi Brosens erwischen, ich kann Ihnen versprechen, er ist ein guter Gesprächspartner. Dankeschön.
Danke, Herr Westermeier. Bitte bleiben Sie gleich bei uns auf der Bühne. Ich weiß noch nicht, wie wir ihm dann den zweiten Applaus geben. Vielleicht nach der Fragestunde dann oder nach den Fragen, die halt kommen. So, es ist Zeit für Fragen. Heben Sie bitte die Hand und nicht vergessen Name und Firma.
Manfred Kubik, Bundesinnung Fahrzeugtechnik. Frau Kumerzki, ich habe eine Frage. Sie haben erwähnt, dass die AUVA Beratungen durchführt. Wie komme ich dazu? Was sind die Kosten?
Es gibt keine Kosten dazu. Ja. Wie kommen Sie dazu? Sie haben die Möglichkeit, bei der jeweiligen Landesstelle entsprechend anzurufen, dann verbindet man Sie mit dem dementsprechenden Kollegen, ja, oder gibt Ihnen die Kontaktdaten. Wir sind im Außendienst, wir sind nicht immer erreichbar, aber im Grunde reicht ein Telefonat. Wir kommen vor Ort und wir schauen uns mit Ihnen Ihre eigenen Gegebenheiten an und beraten Sie auf Ihre eigene Situation. Kostenfrei.
Weitere Fragen bitte? Scheint, ja, doch.
Peter Fischerleitner von der gleichnamigen Firma. Macht es jetzt Sinn, dass man die Behörde verständigt, dass man zukünftig auch normale Karosseriearbeiten auf Elektrofahrzeugen durchführt oder darf man davon ausgehen, dass die reagieren würden, weil ja die auch wissen, wie sich der Markt verändert?
Kontaktieren Sie bitte die Landeskammer. Die kennen die Kollegen in den jeweiligen Bezirksbehörden. Ja? Und die Bezirksbehörde Linz reagiert anders wie die in Kirchberg. Ja? Das ist einfach so. Und deswegen bitte die Kollegen aus der Landeskammer informieren und sagen so, das und das und das möchte ich machen. Ja? Damit kann man die Gefährdung einstufen. Das ist genau der Punkt, die Gefährdung einstufen. Und ich kenne Ihren Betrieb, der ja relativ frei steht. Also das ist Ihr Landbetrieb, nicht Stadtbetrieb. Haben wir da Gewässer in der Nähe und. Gewässerrecht ist auch Landessache. Außer die Donau. Ja? Also deswegen noch einmal in dem Fall Landeskammer kontaktieren. Die können das einschätzen, wie man da am besten umgeht.
Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich, sehr verehrte Damen und Herren hier im Saal, bedanken bei Ihnen, dass Sie an einem Autofunk mitgearbeitet haben. Das Ergebnis sehen Sie dann in 1, 2, 3 Wochen, nehme ich an. Oder können Sie sich anmelden bei Autofunk und dann können Sie sich, Anführungszeichen, selbst hören. Ich bedanke mich bei den Vortragenden und bitte vielleicht jetzt um einen tosenden Applaus, damit der Herr Westermeier auch zu seiner zweiten Tranche kommt. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen und auch bei den Zuhörern von Autofunk, dass Sie jetzt zugehört haben mit einer Verabschiedung, die wir seit 2 Jahren als Standard eingeführt haben beim Autofunk, mit einem einfachen Adieu, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.